Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. So, genau, Marit hat schon gesagt, es geht heute um Sehen. Und zwar nicht um irgendein Sehen, sondern mit Gottes Augen sehen. Ist eine Sache, die mich seit Wochen, seit Monaten beschäftigt. Und als ich gefragt wurde, ob ich heute predige, und ich habe so ein bisschen gebraucht, um Ja zu sagen, weil das ist mitten in den Sommerferien und man zerreißt sich irgendwie damit auch die Sommerferien, aber jetzt ist es halt so. Da wusste ich eigentlich von Anfang an schon, über was ich predige. Sehr oft weiß ich das sofort. In dem Moment, wo ich zusage, weiß ich auch schon, über was. Und interessant war, ich war letzte Woche oder letztes Wochenende bis Donnerstag in Salzburg mit Christen aus der katholischen Kirche überwiegend zusammen, Loretto Gebetsgemeinschaft, Homebase, eine Jüngerschaftsschule, wollte die Leute einfach mehr kennenlernen. Und dieses Thema zog sich wie so ein roter Faden durch die ganzen Tage durch. War interessant. Ich habe total viele tolle Gespräche gehabt. Und ganz oft sind wir genau da gelandet, wo ich heute drüber reden möchte. War für mich nochmal so eine Bestätigung. Es ist wirklich dran. Ja, und wir fangen mal an. Das ist sowas, das kennt ihr alle. Oder fast alle. Jahreslosung. Von wann? 2023. Noch gar nicht lange her. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich empfand das als eine total mutmachende, positive Jahreslosung. Oft gibt es so Jahreslosungen, da denke ich auch, ja, auch ganz nett, kenne ich schon den Spruch, aber reißt mich jetzt nicht so richtig vom Hocker. Die Jahreslosung fand ich richtig gut. Und hatte einen Freund, der das total anders sah. Der sagte, hey, ich finde die überhaupt nicht gut, die ist total negativ. Die macht mir total Druck. So, total Überwachung. Gott sieht alles. Bei allem guckt er zu. Ich fühle mich immer nur beobachtet und dann macht er am besten noch Listen. Da schon wieder versagt, da Mist gebaut, ich habe es gesehen. Und das, ich habe gemerkt, man kann Sachen der Bibel sehr, sehr unterschiedlich verstehen. Und zwar hängt das ganz oft damit zusammen, wie wir Gott sehen, wer Gott für uns ist. Ob Gott so der Oberpolizist, der Richter, der alle Sünden Aufschreiber ist, der mein Leben unter die Lupe nimmt und ich habe alles gesehen, ich schreibe es alles auf. Und du weißt, es kommt der Tag, dann gibt es die große Abrechnung. Oder ob Gott für mich der ist, der, von dem Jesus sagt, dass wir ihn Abba, lieben Papa, nennen können. Also mein lieber Papa macht sowas nicht. Der sieht auch Sachen, aber der geht ganz anders damit um. Und deswegen war ich weiterhin der Überzeugung, dass ich aus dem, was Gott sich mir aus der Bibel gezeigt hat, wie er sich mir in der Bibel immer wieder vorstellt, ich das ganz anders sehe. Und ich sehe da einen Gott, der da ist, der hinschaut, der nicht gerade mal geschlossen hat, heute nicht ansprechbar, sondern der da ist, immer und überall, der hinschaut, der teilnimmt, der also guckt, was passiert da meinem geliebten Sohn Hartmut, meinem geliebten Sohn, wem auch immer, Tochter. Ihr seid unterwegs und Gott ist da. Und der eingreift, der nicht nur Zuschauer ist, alles sieht und von oben aus sich das anguckt, na, da hast du jetzt aber ganz schön zu schaffen, dann guck mal zu, wie du durchkommst. Nein, der eingreift und der rettet. Der mich aus Situationen, aus Zuständen rausrettet, aus denen ich alleine nicht mehr rauskomme. Viele von euch haben das schon erlebt. Das ist der Gott, den ich in der Bibel kennengelernt habe. Und dann finde ich es unheimlich positiv, dass er mich sieht. Und zwar anscheinend ohne irgendwelche Bedingungen. Nicht, wenn ich irgendwie toll bin, nicht, wenn er gerade mal Lust hat, nicht, wenn es an der Zeit ist, sondern er sieht mich. Und das ist sowas, was mir gekommen ist, aber das ist eigentlich gar nicht der Schwerpunkt der Predigt. Ich habe nur gedacht, das ist eigentlich das, was wir so von Gott mal ganz stark ins Schlaglicht geräumt gekriegt haben durch diese Jahreslosung. Er ist da und er sieht. Aber was bedeutet das genau? Was heißt das, Gott sieht mich? Und das ist was, was mich in der letzten Zeit sehr bewegt hat. Ein Vers aus 1. Samuel, wir gehen ganz weit zurück ins Alte Testament, 1. Samuel 16, Vers 7. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf wir Menschen schauen. Denn der Mensch sieht das Äußere, der Herr aber sieht das Herz an. Das ist der Vers, um den es heute geht. Das ist der Vers, der mir seit einiger Zeit immer wieder in ganz unterschiedlichen Formen begegnet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal habe ich so das Gefühl, Gott ist halt so ein bisschen anders wie wir. Und wenn ich jetzt richtig mit Gott leben würde, dann wäre ich halt ein bisschen freundlicher, ein bisschen vergebungsbereiter, ein bisschen barmherziger, einfach ein bisschen besser. Und ich denke immer so, eigentlich, naja, dann wird es halt ein bisschen besser mit mir. Und ich werde immer wieder überführt und Gott zeigt mir, nein, es geht nicht um ein bisschen besser. Es ist einfach krass anders. Wenn ihr das da lest, da geht es nicht, Gott guckt ein bisschen weniger auf das Äußere, bewertet das Äußere ein bisschen anders. Nein, es ist einfach krass anders. Ihn interessiert das Äußere nicht. Er schaut auf das Herz. Das, was Gott macht, ist sozusagen das krasse Gegenteil von dem, was wir machen. Also viele von uns, denke ich mal. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, oder? Und das wollen wir uns genauer angucken, das mit dem Herz anschauen, weil das ein Schlüssel für sehr vieles ist. Ihr kennt das. Der Mensch sieht auf das Äußere. Da geht es schon los mit Aussehen und Stil, wie wir hier hinkommen zum Gottesdienst. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte früher manchmal schon genug, wenn ich so in den Gottesdienst reinkam und die Leute gesehen habe. Ich dachte, oh, wie der wieder heute rumläuft. Und das und wie der sich gibt und so, das hat schon gereicht. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass Gott trotzdem noch in solchen Gottesdiensten zu mir reden konnte und bei mir was angekommen ist, weil ich eigentlich schon irgendwie alle Jalousien unten hatte. Und es gibt ein tolles Buch von C.S. Lewis, einem großen christlichen Autor, der sehr viel von Gott verstanden hat, Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Und da ist so ein kleiner Teufel, der gerade in neuen Dienst gekommen ist. Und er schreibt jetzt in einem Brief an seinen Onkel, der Oberteufel ist, mit den Problemen, die er so hat. Er hat so einen Menschen, für den er zuständig ist, wo er verhindern muss, dass der zu Gott kommt, und bespricht das dann immer mit seinem Onkel. Und dann hat sich dieser Mensch entschieden, in die Kirche zu gehen. Und der kleine Teufel ist jetzt wirklich am Ende. Der ist verzweifelt und schreibt zu seinem Onkel, was soll ich machen und so. Und dann schreibt der Onkel zurück, ja, erzähl mal, wie ist er denn? Wie läuft das denn so da ab im Gottesdienst? Und dann schreibt er, ja, und dann kommt er rein und er regt sich auf über die Leute, wie die reden, wie die aussehen. Und dann regt er sich über die Musik auf und über das, was in der Predigt gesagt wird. Und der Onkel schreibt zurück, entspann dich, alles gut. Da passiert nichts. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, als ich das gelesen habe, einige Jahre her, ist mir das Lachen im Hals stecken geblieben, weil ich mich selber erkannt habe, weil ich sehr viel auf das Außen geachtet habe und mich auch vom Außen habe ablenken lassen. Nicht nur bei Menschen, auch bei Büchern, bei allen möglichen Sachen. Oh, das geht gar nicht. Und dann war das gestorben, obwohl da vielleicht ganz viel Gutes drin war. Aber da war was, was mich gestört hat, was mich abgebracht hat. Da gibt es das Auftreten, das Verhalten, da gibt es Worte und Meinungen, die gar nicht das sind, was ich gut finde. Und dann ganz wichtig, Stellung und Titel. Für uns nicht, natürlich nicht. Ich erlebe das wieder, ich war gerade in Salzburg ein paar Tage, die Österreicher haben da so einen anderen Titel, Fetisches, so als Doktor. Irgendwann kam dann raus, dass ich ein Doktor bin und ich habe das nirgendwo draufgeschrieben, weil das brauche ich eigentlich nicht. Und für einige Leute war das ein Riesenunterschied. Ja, hey, es sind nur zwei Buchstaben. Das ist, ich muss genauso auf die Toilette, wenn ich zu viel gegessen habe wie du. Also da ist gar kein großer Unterschied. Aber es macht einen Unterschied. Auch in Gemeinden. Ich bin aber Leiter von dem und dem. Ich mache nicht nur Lobpreis, ich bin Lobpreisleiter. Ich bin Hauskreisleiter. Ich bin zuständig für den und den Bereich. Es geht ganz schnell, dass da sowas mit reinkommt. Dann auch Lebenslauf und Erfolge. Auch da sieht man dann so Leute, die irgendwie alles richtig gemacht haben. Von Sieg zu Sieg irgendwie die Karrieren gemacht haben und so weiter. Wenn ich mir dann meinen eigenen Lebenslauf angucke, denke ich manchmal, irgendwas hast du falsch gemacht. Da ist ganz schön viel nicht so gelaufen, wie man sich das vorstellt. Und Besitz. Hat jemand ein großes Haus, viel Zeug, viel dickes Konto und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr da vollkommen drüber steht, ob euch das alles egal ist. Ich merke, dass es mir zum Glück immer mehr egal wird. Es hat mich sehr beeindruckt. Ich war sehr beeindruckt von Menschen über das, was sie haben, was sie sind, was sie können. Und habe versucht, das auch so zu machen. Und habe gemerkt, dass Menschen von mir beeindruckt sind. Aber zum Glück hat mich Gott da rausgeholt. Und ich lerne, dass das Leben eigentlich sich um was anderes dreht. Das ist aber das, worauf wir als Menschen ganz oft gucken. Ich denke, ihr findet euch da ein Stück weit wieder. Und der Herr sieht nicht auf das, auf was die Menschen gucken. Können wir also alles streichen. Sorry an alle, die da unheimlich viel Energie und Kraft reingesteckt haben. Können wir streichen. Alles komplett. Gott ist eben nicht nur ein bisschen anders, sondern er ist komplett anders. Der Herr sieht auf das, was in deinem Herzen ist. Der Fokus geht weg vom Außen, von der Darstellung von dem, was wir sind, was wir nach außen scheinen, was wir aufgebaut haben. Alles das beeindruckt Gott gar nicht. So ein Doktortitel ist für Gott vollkommen unerheblich. Den braucht man, wenn man Wissenschaftler sein will. Ansonsten braucht man den für nichts. Also das ist gar nichts. Irgendein Leiter von irgendwas zu sein, das ist nichts. Ein großes Haus und ein fettes Auto zu haben, ist ganz nett, aber das ist in Gottes Augen ist das nichts von Bedeutung. Und vielleicht merkt ihr, wow, wir sind da vielleicht doch ganz schön anders als Gott unterwegs, weil so einiges davon doch ganz schön große Bedeutung für uns hat. Und Gott sagt, ich schaue nicht auf das, was euch wichtig ist. Und noch besser, wir sind für ihn nicht das, was wir nach außen darstellen. Ich bin also nicht der irgendwas, der Doktor, der Chef, der Leiter, sondern für Gott bin ich Hartmut, der Mensch. Und ich kenne dich am besten, weil ich habe dich geschaffen und ich habe dir all das gegeben, was du hast. Kannst also aufhören, irgendwelche Show zu spielen, irgendwas aufzubauen, weil ich kenne dich sowieso von Anfang an schon. Ich kannte dich schon, bevor dich deine Eltern kannten. Also Gott ist da irgendwie ganz anders. Er hat einen ganz anderen Fokus. Weg vom Außen, wo wir uns so oft bewegen, wo wir oft drauf, ja, auch unsere ganzen Erwartungen und Hoffnungen drauflegen, zum Innen. Eben ganz anders. Was heißt das, wenn er auf das Herz sieht? Was sucht er da? Er sieht also, was in meinem Herz ist. Und das, was er sich da wünscht, das finden wir in dem, wieder was Jesus sagt. O-Ton Jesus, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du bist. Das ist das, was er in unserem Herzen sucht. Ist unser Herz damit voll? Gott mit allem, was ich bin und habe, zu lieben. Dann gibt es Party im Himmel. Jedes Mal, wenn so ein Herz gefunden wird, dann wird da oben Party gemacht. Woran erkennt man so ein Herz? Wie macht sich das fest? Da gibt es wieder so ein Ding, Original von Jesus, wo er uns so zeigt, was das heißt, wirklich sich ganz dem Vater hinzugeben. Ich meine, ich finde das immer krass, weil Jesus war ja irgendwie auch Gott. Da steht so schön, wahrer Mensch, aber eben auch wahrer Gott. Der war nicht nur Gott, bevor er auf der Erde war und danach wieder, sondern der war auch Gott, als er hier war. Der war Teil Gottes. Und dieser Teil Gottes sagt, ich mache mich komplett abhängig von dir, Vater. Jesus sagt, alles, was ich gesagt habe, habe nicht ich mir ausgedacht, hat mir mein Vater gesagt. Alles, was ich gemacht habe, habe nicht ich mir ausgedacht, sondern das hat mein Vater mir gesagt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Alles. Jesus. Gott. Und am Ende, und er weiß genau, was auf ihn zukommt, und er hat ja keine schönen, irgendwelchen romantischen Träume, wie das vielleicht ablaufen wird, sondern er weiß ganz genau, jetzt kommt das knallharte Ende. Und ich finde das so gut, diese Ehrlichkeit von Jesus, dass er sagt, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, lass es bitte anders gehen. Weil er wusste, er ist ganz Mensch und er wird diese Leiden erleiden wie ein Mensch. Brutal. Und dann kommt dieser Satz, der einfach der Hammer ist. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Im Wissen, dass da nichts Gutes kommt, dass da nur noch Schlimmes kommt, sagte er, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das finde ich immer wieder eine totale Herausforderung. Und dieser Satz, der zeigt aber ein Herz, das voll ist, voller Demut. Nicht falsche Demut, sich klein zu machen und immer irgendwie nachzugeben und so weiter. Wir haben oft, glaube ich, ein ziemlich falsch geprägtes Bild von Demut. Demut gegenüber Gott heißt, zu wissen, wer ich bin und wer Gott ist. Und sein Wille, soll geschehen, nicht meine. Das ist Demut. Mich abhängig zu machen von Gott. Da ist ganz viel Gehorsam drin, in so einem Herzen. Gehorsam, das wird immer so schön gesagt, Gehorsam bis ans Kreuz, bis zum bitteren Ende. Nicht zwischendrin aussteigen, jetzt wird es mir echt zu heftig, ich steige aus. Ich habe einige Menschen kennengelernt, denen wurde es irgendwann zu heftig mit Gott, die sind ausgestiegen. Gehorsam heißt, da zu bleiben, wirklich zu sagen, dein Wille geschehe. Auch wenn er total gegen meinen Willen ist, auch wenn es nichts ist von dem, was ich toll finde. Ich bin gehorsam, weil ich weiß, dass du immer nur das Beste für mich willst, auch wenn ich das gerade überhaupt nicht erkennen kann. Und da ist Treue drin. Treue. Nicht dabei zu bleiben, wenn es toll ist, nicht dabei zu bleiben, wenn alles gut ist, wenn es toll läuft. Treue heißt, wirklich da zu bleiben. In Demut und Gehorsam da zu bleiben, auszuhalten, wenn es nicht toll ist, auszuhalten, wenn es gegen alles das ist, was ich mir erhofft habe, auszuhalten und da zu bleiben. Im Vertrauen und in der festen Erwartung, dass Gottes Zusagen der Bibel stimmen und dass er wirklich mein liebender Vater ist und nur das Beste für mich will und dass alles mir zum Besten dienen will, auch wenn ich da gerade gar nichts Gutes sehe. Und das haben sicherlich auch einige schon von euch erlebt, dass der Weg irgendwie im Moment nur im dunklen Tal ist und da gar nichts Gutes zu sehen ist. Treue heißt, dran zu bleiben, zu vertrauen, festzuhalten und nicht loszulassen und zu gehen. Das ist ein Herz, das Gott sucht. Das ist ein Herz, das Gott ehrt. Das ist ein Herz, das in dieser Hingabe an Gott lebt. Und das ist das, wonach Gott dich, oder wer du in Gottes Augen bist. Du bist nicht das, was du für Titel hast, was du für Aktionen machst, was du redest, sondern du bist das, was hier drin zu finden ist. Das ist deine Person in Gott. Das ist das, was er ansieht, was er beurteilt und wozu er auch spricht. Es kann sein, dass er sagt, hey, ja, du liebst mich, aber ich möchte gerne noch weitergehen mit dir. Er sieht das, er sieht wirklich, was hier drin ist. Und das ist das, was die Grundlage ist. Und für mich ist diese Geschichte mit Petrus so ein ganz toller, so ein tolles Erlebnis immer wieder. Ihr kennt Petrus, ich verrate dich nie. Und wenn alle gehen, ich bleibe da, ich werde zu dir stehen, ich gehe nie von deiner Seite. Hat nicht lange gedauert, 3-mal hat der Hahn gekräht und ist zu einem ganz schlimmen Verräter geworden. Und ich liebe Petrus, weil das ist mein Blutsbruder, ich kenne das so gut. Ich will alles für Gott, ich will wirklich und diesmal alles, ich lasse mich von nichts abhalten. Und am Ende habe ich jämmerlich versagt. Nichts von dem gehalten. Und dann diese Begegnung von Jesus wieder mit Petrus. Und ich weiß nicht, wie es Petrus ging, als Jesus da auf ihn zukommt, was da so in ihm abgelaufen ist. Wow, jetzt wird er mir sagen, was für eine Flasche ich bin. Jetzt wird er mir vorwerfen, dass ich ihn 3-mal verraten habe, dass er es doch schon immer genau gewusst hat. Eben das, was wir kennen aus unseren menschlichen Beziehungen, von dem, was wir mit Menschen erleben. Und dann kommt Jesus und was fragt er ihn? Hast du mich lieb? Nichts anderes. Ja. Natürlich habe ich dich lieb. Und er fragt ihn wieder, hast du mich lieb? Und Petrus muss wahrscheinlich schon ein bisschen mehr schlucken. Ich habe dich lieb. Und er fragt ihn nochmal, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dass ich dich von ganzem Herzen liebe. Und Jesus sagt, weide meine Lämmer. Das ist alles. Kein Jüngerschaftskurs, kein Leiterschaftskurs, keine Ausbildung, gar nichts. Ich wollte es nur noch mal mit dir ganz klar kriegen, dass du wirklich weißt, was in deinem Herzen ist. Ich weiß, dass du mich liebst. Ich hätte dich gar nicht fragen brauchen. Ich wusste das, aber ich wollte, dass du es mir wirklich sagst. Dass du es zum Ausdruck bringst. Das ist eine Befähigung für alles, was kommt. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Herausforderung für uns, Weil wir würden das ganz anders machen. Wenn wir den Leiter der neuen Kirche aussuchen würden, da hätten wir, glaube ich, noch ein paar andere Ideen, als dreimal zu fragen, ob du Jesus liebst. Aber wie gesagt, Gott ist eben ganz anders. Und er sieht uns so wie das, was wir sind. Und das finde ich so ermutigend und erleichternd und entlastend. Er sieht also nicht meine Stärke, mein Können, meine Schlauheit, die ich vielleicht denke zu haben, meine Macht, die mir irgendeine Position gibt. Das bin ich nicht für ihn. Er sieht aber auch nicht meine Fehler, mein Versagen und meine Schuld. Auch das bin ich nicht für ihn. Und ich finde das beides entspannend, weil ich muss nicht mehr der große Zampano sein, mich abrackern und sonst wie, damit alles immer groß und genial wird und ich dastehe wie der Held. Aber ich muss auch nicht verzweifelt sein und mich schämend in die Ecke stellen und sagen, ich bin wirklich gar nichts. Ich gehöre nicht dazu, so erbärmlich wie ich bin. Du kannst mir gar nichts mit mir machen. Ich bin weder das eine noch das andere in Gottes Augen und das finde ich absolut befreiend und entlastend. Sondern Gott weiß, dass ich ihn liebe. Und ich kann euch sagen, manchmal sieht mein Leben aus, als ob ich ihn gar nicht kennen würde. Und trotzdem weiß Gott, dass ich ihn liebe von ganzem Herzen. Und selbst in diesen Momenten, wo mein Leben aussieht, als ob ich ihn gar nicht kennen würde, bin ich immer noch sein geliebter Sohn, an dem er sich freut. Kaum zu glauben, aber wahr. Es ist so, weil er mich immer noch so sieht, weil Gott seinen Blick nicht ändert. Und das finde ich total befreiend und entlastend, Gott so zu begegnen. Und das wäre toll, wir könnten jetzt hier Schluss machen. Ihr geht nach Hause, genießt die neue Freiheit. Wow, super toll. Aber da ist noch was. Wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben, mit allem, was wir sind. Und dann hört es leider nicht auf. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist also, Gott sieht mich, schaut auf mich, auf mein Herz und sieht mich so, wie mein Herz ist. Und jetzt kommt Jesus und sagt einfach, komm und folge mir nach. Hey, wenn ihr das Neue Testament lest, ihr werdet staunen, wie oft ihr diesen Satz lest. Komm und folge mir nach. Und er klingt so ganz harmlos. Gar nichts Schlimmes. Und wenn man dann darüber nachdenkt, dann ist das schon eine ganz schöne Herausforderung. Komm und folge mir nach heißt, komm und mach's genauso wie ich. Komm und übernimm meine Wertmaßstäbe. Komm und übernimm meine Handlungsweisung. Meine Handlung. Übernimm das, wie ich das mache. Werd immer mehr so wie ich. Dieses Komm und folge mir nach ist nicht einfach hinterherlaufen. So nachher, ja gut, das konnten die damals halt, die haben dann ihre Tasche gepackt, haben ihr Dorf verlassen und sind dann mitgelaufen. Nein, das können wir heute genauso. Wir lassen unseren Krempel, der uns so wichtig war, unsere Einstellungen, unsere Ideen, unsere Pläne, unsere Träume, unsere Wünsche einfach in der Ecke und sagen, okay, was ist dran? Ich bin da, ich gehe jetzt mit. Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Und die Herausforderung ist jetzt auch hier. Jesus lädt uns nämlich ein, genauso wie er das macht, es auch zu machen. Einfach das Herz der Menschen anzuschauen. Ich war Pfingsten in Salzburg bei einem Pfingsttreffen, bin ich über Friedhelm hingekommen. Ich wusste am Anfang gar nicht, zu was für einem Treffen ich da fahre. Ich hatte nur auf dem Herzen den Wunsch, diesen Workshop über Pornografie zu machen bei diesem Pfingsttreffen. Und dann habe ich mich da so umgeguckt und gemerkt, wow, das ist ja ein katholisches Pfingsttreffen. Und das sieht irgendwie alles ganz gut aus. Ich habe nichts gegen Katholiken, nicht, dass ihr irgendwelche Ideen habt. Also ich bin da sehr offen. Ich weiß, da gibt es ganz viele Gemeinden, die machen Alpha-Kurse, die können nicht so falsch sein. Da gibt es einen Johannes Hartl, der unheimlich tolle Sachen von sich gibt, Erkenntnisse von Gott. Da gibt es einige tolle Menschen. Aber ich dachte mir, mal gucken, wie das wird. Und dann war ich da. Und als erstes ging es mal los mit einer Messe. Mit dem Erzbischof von Salzburg. Und ich dachte, wow, mal gucken, wie das wird. Und ich dachte so, wann fangen die jetzt endlich an mit der Messe? Wir haben da Lobpreiszeit gemacht und so. Und dann stand der Erzbischof auf und sagte, ja, wie er sich freut, dabei zu sein. Und so viele junge Menschen, waren überwiegend junge Menschen. Und mal wieder so eine richtige Lobpreiszeit zu haben. Weil das haben sie ja in der katholischen Kirche dann doch nicht so oft. Und ich dachte, wow, das ist ein cooler Erzbischof, der Lobpreis mag. Das ist doch schon mal etwas. Und wir waren eigentlich schon mittendrin in der Messe, ohne dass ich das gemerkt hatte. Weil die war nicht so das, was ich von vielen, vielen Jahren früher mal kannte. Und ich habe gemerkt, die sind irgendwie ganz anders. Und trotzdem gab es da auch Sachen, die ich nicht verstanden habe, die ich nicht kannte, die mich erst mal gestört haben. Und dann kam das so hoch, oh, was machen Sie denn da schon wieder? So der Hartmut, der Beurteiler, der richtig und falsch Unterscheider. Und das Coole war, das habe ich an diesem Wochenende sehr oft erlebt, dass sofort im nächsten Moment Gott geredet hat und sagte, Hartmut, mach dich locker. Ist alles gut. Alles gut, brauchst du keine Sorgen machen. Und irgendwann an dem Abend, da gab es dann noch so Sachen, die mir erstmal noch unverständlicher waren. Und ich habe da wirklich gesessen, was machen die jetzt da gerade? Was soll das? Und dann sagt Gott zu mir so richtig, als wenn es so in den Raum gebrüllt hätte, Hartmut, du weißt doch, ich schaue das Herz an. Und ich fände es klasse, wenn du das auch machen würdest. Ich habe viele Menschen kennengelernt dort. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen und ich habe unheimlich viele Menschen kennengelernt, die eine ganz tiefe Liebe zu Gott haben, die eine Begeisterung für Gott haben, deren Sehnsucht es ist, dass Gottes Licht in dieser Welt leuchtet, die aktiv dafür unterwegs sind, dass dieses Licht leuchtet. Ich habe unheimlich viele Schwestern und Brüder kennengelernt, die gleiche Sehnsucht haben wie ich, wo ich nichts mehr finden konnte, warum ich sie nicht Schwestern und Brüder nennen konnte. Und dass die da gewisse Sachen in ihrem Gottesdienst anders machen, okay. Das ist so. Andere Leute, die bei uns hier reinkommen, denken, hey, was machen sie denn jetzt da? Muss das wirklich sein? Wo steht denn das in der Bibel? Was soll das eigentlich? Gott hat mich demütig gemacht. Hat mir gezeigt, um was es wirklich geht. Nämlich um das Herz. Und danach zu beurteilen, was in deinem Herz ist. Und das Herz ist letztendlich das, was entscheidet, ob du meine Schwester und mein Bruder bist. Oder nicht, ob wir zusammen gehen können oder nicht. Ich war jetzt, wie gesagt, wieder in Salzburg, habe dort einen byzantinisch-orthodoxen Priester kennengelernt. Wir haben uns noch nie gesehen. Wir sind dann so in die Stadt gegangen zusammen, wollten wir eigentlich nur in die Stadt gehen, daraus wurde ein längerer Stadtspaziergang. Und ich habe einen Menschen getroffen, mit dem ich so tief verbunden bin, dass ich mir wirklich fast sagen könnte, ein Herz und eine Seele. Erlebe ich selten, dass Menschen wirklich so nah meinem Herzen sind, dass man gar nichts erklären muss. Er sagt was und ich weiß, was er meint, ich sage was und er versteht alles. Und das sind zwei Menschen, die eigentlich so von ihrem, wie sie Christsein leben, sehr, sehr unterschiedlich sind. Und du merkst auf einmal, es ist sowas von egal, wie du deine Messe da heute Abend feierst und wie wir heute Morgen unseren Gottesdienst feiern. So vieles ist so egal. Denn am Ende geht es darum, ob unser Herz von Gott erfüllt ist. Und das schafft Einheit. Ich habe an diesem Wochenende in Pfingsten so eine starke, befreiende, tiefe Einheit gefühlt mit Menschen, die vieles sehr anders machen als ich, wie ich das auch selten erlebe. Es ist also nicht so, dass man die tiefste Einheit da empfinden kann, wo alle das Gleiche machen, wo alle so sind wie ich, wo alle das Gleiche denken wie ich, alle das Gleiche machen wie ich, denken wir ja manchmal. Wenn die alle so wären wie ich, dann wäre es genial. Ja, dann könnten wir so eine geniale Gemeinschaft hier haben. Und ich fand das so ein Geschenk von Gott, dass er mir zeigt, dass ich eine total tiefe, göttliche Gemeinschaft haben kann mit Menschen, die vieles anders machen, als ich das gewohnt bin, als ich das vielleicht auch machen würde. Weil er mir gezeigt hat, es geht um das Herz. Und das Herz ist das, was entscheidet. Und jetzt denkst du vielleicht, ja schön, aber bin ich Gott? Kann ich sehen, was in deinem Herzen ist? Für Gott ist es einfach klar. Der kann einfach durchgucken. Der sieht, was da drin ist. Aber wie soll ich das sehen? Und dann gibt es so drei Sachen, hatten wir gerade. Demut, Gehorsam und Treue. Wenn ihr euch mit Menschen unterhaltet, vor allen Dingen über andere Menschen, dann braucht ihr manchmal keine zwei Sätze, um zu wissen, ob ein Mensch demütig ist oder nicht. Auch Gehorsam. Kann man ganz oft feststellen in Gesprächen. Gehorsam, Treue. Wie gehe ich mit anderen um? Wie stehe ich zu Gott? Also man kann da schon durch das, was gesprochen wird, ganz schön viel raushören, was eigentlich in meinem Herzen drin ist. Denn der Mund ist nun mal das Tor, wo das alles rauskommt, was hier drin ist. Aber es gibt noch so ein paar andere Sachen. Als ich die Predigt so vorbereitet habe, dachte ich doch, es gibt einiges. Und das ist das hier. Wie erkenne ich, was das Herz meines Nächsten erfüllt. Die Sachen kennt ihr vielleicht. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Kommt euch bekannt vor, oder? Galater 5, die Früchte des Geistes. Was haben die jetzt damit zu tun? Also wenn ich von Gott erfüllt bin, dann bin ich ja von seinem Geist erfüllt. Und wenn ich der Bibel glaube, das mache ich im Allgemeinen, dann entstehen diese Früchte, wenn ich vom Geist erfüllt bin. Das heißt, wenn also mein Herz wirklich von Gott erfüllt ist, und ich nur das so behaupte, dann sieht man diese Früchte. Und das ist so ähnlich wie mit den Früchten bei euch im Garten oder Weinberge. Wir haben ja viele Weinberge. Wir kennen auch dieses Gleichnis von dem Weinstock, wo die Reben dran sind und die wachsen. Und das ist nicht die Entscheidung der Frucht, ob sie wächst. Es könnte nicht sein, wenn sie gerade mal Lust hat, einen guten Tag hat, dann wächst sie heute mal ein bisschen. Sondern das ist ganz einfach. Ich bin verbunden und die äußeren Bedingungen, und da kommt die Sonne, es ist da, was ich brauche und dann wachse ich. Und wenn irgendeine Frucht verschrumpelt und nicht mehr wächst, dann ist die Verbindung gestört oder sie ist angestochen, sie ist faul, sie ist krank geworden. Das heißt, wenn das die Früchte des Geistes sind, dann wachsen die, wenn wir vom Geist erfüllt sind. Und wenn wir merken, dass da irgendwie nichts wächst, dann müssen wir anfangen, mit Gott drüber zu reden, wo wir ihm im Weg stehen, wo wir dem Geist im Weg stehen. Das heißt also, wenn mein Herz von Gott erfüllt ist, dann kann man das im Außen sehen. Denn Freude und Frieden, Geduld, Güte, Treue, Selbstbeherrschung, Sanftmut, das kann ich sehr wohl außen wahrnehmen. Dafür muss ich nicht irgendwo dahinter gucken. Das sehe ich in eurem Verhalten, gerade wenn irgendwas nicht so gut läuft. Ich merke das immer wieder in der Schule. Es ist toll, wenn alles glatt läuft. Leider läuft in der Schule ziemlich selten alles glatt. Also die Stunden, die bisher glatt gelaufen sind, ich glaube, da brauche ich noch eine Hand. Es läuft immer irgendwas. Irgendwer macht immer irgendwas, was nicht vorgesehen war. Und genau dann zeigt sich, was in dir drin ist. Wenn es nicht so läuft, wie es soll, wenn du herausgefordert wirst, wenn du vielleicht ganz spontan herausgefordert wirst, gar keine Möglichkeit hast, darüber nachzudenken, wie du jetzt reagieren solltest, das können Schüler des Öfteren, dass du ad hoc sofort direkt jetzt irgendwie reagieren musst und dann kommt raus, was in dir drin ist. Und dann siehst du, ob du diese Früchte kultivierst oder nicht. Und deswegen, also ich kann schon sehr wohl erkennen, was in einem Herzen drin ist. Ich schaue nach den Früchten. Und dann merke ich, dass da Menschen sind, die eben genau das haben, die eine Freude haben, die Frieden haben, die geduldig sind, barmherzig sind, nicht verurteilend sind, die ermutigend sind, die aufbauen, die groß machen. Alles das, was Gott ist, sehe ich in dem Leben von diesen Menschen. Und wenn ich solche Menschen treffe und dann aus ihren Worten mich mit ihnen unterhalte und merke, dass sie einfach wirklich eine ganz große Liebe für Gott in ihrem Herzen haben und eine Sehnsucht danach, dass Gott immer weiter sich ausbreiten kann in dieser Welt, dann ist mir ehrlich gesagt alles andere egal. Dann ist mir egal, wie der Club heißt, wo du jeden Sonntag hingehst, was dein Lebenslauf ist, wo du herkommst, sondern dann stehst du da und hast genau das gleiche Herz, das ich habe. Und dann bist du meine Schwester und mein Bruder. Und dann sind wir eins. Dann sind wir genau das, was in der Bibel steht. Ein Leib, ein Geist, ein Gott. Und dann ist alles andere zweitrangig. Dann können wir uns darüber unterhalten, warum ich das so sehe und du das so siehst, warum ich das so mache und du das anders machst. Und dann werden wir merken, dass man viele Sachen unterschiedlich machen kann. Und dass es nicht automatisch ein richtig und ein falsch gibt, so wie wir ganz oft gepolt sind. Das ist nicht anders, sondern das ist falsch. Und ich mache das nicht anders, sondern ich mache das richtig. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Bei mir war das sehr stark ausgeprägt, dass ich nicht nur anders gesehen habe, sondern eigentlich auch immer richtig oder falsch gesehen habe. Und Gott befreit mich von vielem, auch davon, dass ich so viel auf das Außen schaue und Leute nach dem beurteile, was man außen sieht. Und auch davon, dass ich denke, dass ich weiß, wie es richtig ist, dass ich die Weisheit für alle gefressen habe und dass das, was ich mit Gott erlebt habe, was Gott mir offenbart hat, automatisch für alle anderen auch genauso gelten muss. Gott bringt mich immer mehr rein in diese Demut, wirklich zu sagen, dein Wille geschehe. Und der Einzige, der wirklich weiß, was Sache ist, das bist du. Und damit kommen wir wieder zu Jesus. So ein Spruch aus der Predigt am Sonntag in Salzburg, wo Jesus kommt und sagt, keiner von uns soll sich Lehrer nennen, keiner Meister, keiner Rabbi, weil ihr wisst doch, es gibt nur einen, sagt Jesus. Da kommen Leute zu Jesus und sagen zu ihm, Rabbi, und er sagt als erstes mal nicht, wow, schön, dass ihr kommt, was wollt ihr denn wissen? Sondern die werden gleich erstmal angefangen, was nennt ihr mich Rabbi? Auch denkst Jesus, was ist dein Problem? Meine Güte, die wollen doch nur was von dir wissen. Und Jesus zeigt immer wieder auf Gott hin. Das ist der Einzige, der wirklich vollkommen ist. Und wir alle anderen leben mit Bruchstücken. Wir hatten vor ein paar Jahren Christian Rust hier. Einige waren vielleicht dabei bei den Abenden. Ein Mann, der viel mit Gott erlebt hat, der viel von Gott verstanden hat, der Bücher geschrieben hat darüber, wie man Gottes Gemeinde baut und. Und dieser Mann, schon ganz schön alt und von seiner Krankheit gezeichnet, sitzt da und sagt, und ich habe verstanden, dass ich nicht alles weiß, dass ich nicht die Wahrheit habe. Ich habe verstanden, dass das, was mir Gott gezeigt hat, was ich verstanden habe, meine Realität ist, mein Teil ist, aber dass es noch viel, viel mehr gibt. Es steht in der Bibel, dass wir nur wie in Bruchstücken des Spiegels das Ganze sehen können, nicht das ganze Bild. Und ich fand das sehr beeindruckend von diesem Mann, der für mich eine sehr hohe Autorität hat, zu erleben, wie praktisch er das wirklich, wie authentisch er das lebt. Dass er sagt, ja, ich habe einiges von Gott verstanden. Das ist die Scherbe. Und den Rest, da ist noch ganz viel, das ich nicht kenne. Und das ist das Tolle, dass wir das auch gar nicht kennen müssen. Denn wir schauen ja auf das Herz. Wir müssen nicht alles beurteilen und richten, was wir sehen. Auch das ist sowas, was uns Jesus ja gesagt hat. Ich bin nicht gekommen, um zu richten. Sorry, wenn Jesus nicht zum Richten gekommen ist, wie kommen wir denn auf die Idee, dass wir das machen müssten? Sondern er ist gekommen, um zu retten. Um das zu sagen, was Leben bringt, um das zu zeigen, wo das Leben ist, um zu teilen, wie man das Leben finden kann. Und das mit allen, deren Herz offen ist und die sich davon erfüllen lassen wollen. Und es ist toll, Menschen zu treffen, die genau diesen Wunsch haben, zu teilen mit denen, die es noch nicht gehört haben, die es noch nicht wissen, die es noch nicht glauben, wer uns das einzig wahre Leben geben kann, wo dieses Leben zu finden ist, was wir tun können, damit wir dieses Leben haben. Und das ist das etwas, was uns verbindet, was eine ganz tiefe Gemeinschaft bindet, egal wie wir uns nennen, egal wie wir uns anziehen, wie wir reden und diese ganzen anderen Äußerlichkeiten. Gott sieht dein Herz an. Ist nicht meine Idee, sagt Gott einfach so von sich aus. Stellt er fest. Und er sucht ein Herz, das wirklich offen ist, ungeteilt ist für ihn. Ein Herz der Hingabe, der Demut, des Gehorsams und der Treue. Gott lädt uns ein, genauso wie er das macht, auch das Herz unseres Nächsten anzusehen und nicht die Äußerlichkeiten. Er lädt uns ein, Herzensgemeinschaft zu suchen, anstatt zu verurteilen und zu richten. Und wir erkennen ganz klar, dass Gottes Fokus auf dem Innen ist. Und da, wo wir uns auf diesen Fokus einlassen, erleben wir diese göttliche Einheit. Da sind wir nämlich wirklich ganz eng in der Nachfolge an Gott dran. Und da erleben wir diese göttliche Einheit, die es wirklich nur mit Gott und mit denen, die zu ihm gehören, geben wird. Ist ganz klar, Gottes Fokus ist ganz klar. Gottes Fokus liegt auf dem Herzen, liegt auf dem Innen. Die Frage ist, was machen wir? Wo liegt unser Fokus? Sind wir bereit, unseren Fokus aufzugeben, das Außen aufzugeben, unsere Selbstdarstellung im Außen aufzugeben, die tollen Shows, Masken, die wir aufbauen, alles das, was wir meinen, was uns wichtig und wertvoll macht, aufzugeben und uns darauf einzulassen, was Gott sagt, nämlich das, was in deinem Herzen ist. ein liebendes, hingegebenes Herz, voller Demut, voller Gehorsam, voller Treue. Und sind wir bereit, genau wie Jesus, Menschen danach zu beurteilen, so zu sehen. Ich wünsche euch, dass ihr euch das einfach nochmal Zeit nehmt, mit Gott darüber zu sprechen, euch von ihm zeigen zu lassen, wo ihr eigentlich gerade steht, wie groß wo euer Fokus wirklich liegt, ganz offen und ehrlich. Denn das Tolle ist, auch wenn unser Fokus komplett im Außen liegt, kann Gott das total ändern. Kommt Gott und sagt, hey, komm zu mir, ich will dich befreien. Ich will dich dahin bringen, wo du hingehörst. Ich will dir meinen Fokus geben, mein Herz geben. Jederzeit und immer und überall können wir das machen. Gott wartet nur darauf. Amen.